Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Moore können Unmengen an Kohlenstoff speichern, wenn sie denn intakt, also nass sind. Trockengelegte Moore entwickeln sich hingegen in einen CO2-Schlot. Denn sobald Sauerstoff an ihren Torf gelangt, wird die organische Substanz abgebaut und es entsteht Kohlendioxid. Das Problem ist, dass in Deutschland so gut wie alle Moore entwässert sind, vor allem für die Landwirtschaft. Doch es ist beides möglich, intakte Moore und Landwirtschaft, wie Isabel Röder berichtet.
Eine Wiese am Stadtrand von Greifswald. Im Sommer weiden hier Rinder. Der Boden hat eine auffallend dunkelbraune Farbe. Wer es nicht weiß, wird nicht merken, dass sich hier eines der zahlreichen Moore Mecklenburg-Vorpommerns befand. Von den 1,8 Millionen Hektar Moorfläche in Deutschland sind inzwischen allerdings 98% entwässert. Einen Großteil davon nutzt heute die Landwirtschaft.
Da wird dann eben hauptsächlich Fleisch produziert auf diesen Flächen. Das heißt aber eben auch, dass jedes Kilogramm Fleisch mit hohen Treibhausgasemissionen erkauft wird, was sicherlich langfristig nicht mehr begründbar sein kann.
Der Agraringenieur Wendelin Wichtmann erforscht am Greifswalder Moorzentrum die sogenannte Wiedervernässung von Mooren. Über ein Drittel der CO2-Emissionen in der Landwirtschaft entweicht entwässerten Moorböden, obwohl diese weniger als 10% der genutzten Fläche ausmachen. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, ist das Wiedervernässen unumgänglich, sagt Wichtmann. Doch die Landwirte stellen das vor ein Problem.
Mais im nassen Moor funktioniert nicht.
Deswegen wird am Greifswalder Moorzentrum daran gearbeitet, den Landwirten eine Alternative zu bieten.
Wenn man Moore wiedervernässt, kann man diese Moore nach der Wiedervernässung sich selbst überlassen. Oder man kann sie eben auch weiterhin in Bewirtschaftung halten. Und da setzt dann Paludikultur ein. Das heißt, man kann die Wasserstände so optimieren, dass sie höchste Reduktionen von Treibhausgasemissionen bewirken und auf der anderen Seite aber eine Bewirtschaftung weiterhin ermöglichen.
Paludikultur. Gemeint ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung vernässter Flächen. Kurz Landwirtschaft im Moor.
Wir haben 2019 die Chance gehabt, von einem Polder, von einem Landwirt bei Neukahlen, ein Stück Fläche uns abtrennen zu dürfen. Den durften wir umgestalten, wieder vernässen.
Josephine Neubert koordiniert am Greifswalder Moorzentrum ein Projekt, das den Anbau von Rohrkolben erforscht. Mit großem maschinellem Aufwand vernässte ihr Team im Sommer 2019 eine 8 Hektar große Fläche an der Teterower Peene. Neubert zeigt Fotos des Projektes.
Und zwar haben wir einen Graben verfüllt, neue Gräben angelegt und wie eine nasse Insel in der trockengelegten Landschaft angelegt.
Mit 80.000 Kubikmetern Wasser. Anschließend werden Rohrkolbenpflanzen gesetzt. Nach anderthalb Jahren Wachstum stand diesen Winter die erste Ernte an.
Wir haben hier sozusagen eine Pflanze, die recht stabil ist an sich und ziemlich leicht, aber die starke Luftkammern hat und damit sich super als Baumaterial eignet.
Aus Rohrkolben lassen sich Dämmplatten für den Häuserbau pressen. Gehäckselt können sie auch zur Isolierung verwendet werden. Ein ökologischer Baustoff, dessen Anbau den Torfkörper des Moores erhält und so das Klima schützt. Sein Anbau ist jedoch noch in der Erprobungsphase.
Die Probleme, die wir momentan haben mit anderen Pflanzen, die wir eigentlich gar nicht auf der Fläche haben wollen, die kommen daher, dass wir im ersten Jahr Probleme hatten, den Wasserstand richtig einzustellen.
Statt Dünger und Pestiziden ist im Moor die Regelung des Wasserstandes zentral. Hier Erfahrungen zu sammeln, ist eines der Ziele des Projektes. Neben Rohrkolben lassen sich im Moor Schilf- und Feuchtwiesengräser anbauen. Beides kann als Dämmmaterial genutzt werden oder in Heizkraftwerken energetisch verbrannt werden. In Hochmooren wächst Torfmoos, das den herkömmlichen Torf im Gartenbau ersetzen könnte. Auch Wasserbüffel und Schwarzerlen bieten eine Möglichkeit, einen wirtschaftlichen Nutzen aus dem Moor zu ziehen. Doch all diese Produkte stehen aktuell vor demselben Problem, sagt Agraringenieur Wichtmann.
Wir haben da so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also produzieren wir erst ganz viel Biomasse in nassen Mooren und schauen dann, wie die Biomasse verwertet werden kann. Das funktioniert nicht. Es muss eben, die Abnahmeseite muss sich gleichzeitig entwickeln mit der Produktionsseite.
Das heißt, mit der Paludikultur muss sich in Deutschland ein neuer Wirtschaftszweig entwickeln. Einer, der hieran arbeitet, ist Thorsten Galke. In einer luftigen Halle am Stadtrand von Greifswald tüftelt er mit seiner Firma More and More an Lösungen. In Zusammenarbeit mit dem Greifswalder Moorzentrum hat er ein Tiny House mit möglichst vielen Materialien aus dem Moor gebaut.
Wir haben hier ganz grob mit Schilf Rohrkolben, Erle und Nasswiesengräsern gearbeitet. Hier gibt es eine Dämmmatte, die sieht aus wie so eine gewöhnliche Dämmmatte, wie man es auch von Steinwolle kennt. Wird aus Gras hergestellt, kein reines Nasswiesenprodukt, aber geht auch.
Galke führt durch das transportierbare Haus in der Größe eines Baucontainers. Er zeigt auf die Schränke, zusammengebaut aus rötlichen und schwarzen Platten. Der Diamant des Hauses, wie er es nennt.
Die Platten, die werden nur aus Gras hergestellt. Nasswiesengras in dem Fall mit Schilf. Da ist kein Bindemittel drin. Die binden nur aufgrund der Auffaserung, die damit vorher gemacht wird.
Er hofft, diese Methode bald marktreif machen zu können.
Im Moment wird so eine Platte noch von Hand hergestellt. Ein sehr aufwendiges Verfahren. Da schafft man 1 bis 2 solcher Platten, die ungefähr 1 Quadratmeter groß sind am Tag. Und wir sind dabei, das Ganze jetzt zu automatisieren und hoffen, dass wir nächstes Jahr so weit sind, dass wir unsere erste Pilotanlage hier in der Nähe von Greifswald aufbauen.
Wenn der Preis Stimme werde das Interesse da sein, ist sich Galke sicher. In der Tat, bisher importiert Deutschland rund 3/4 des hier verarbeiteten Schilfes aus China, der Ukraine und Rumänien. Doch ob sich Paludikultur für sie lohnen kann, daran zweifeln aktuell viele Landwirte. Auch der Deutsche Bauernverband steht der Paludikultur kritisch gegenüber. Er fordert vor allem langfristige Förderprogramme. Bisher erhielten Landwirte für Rohrkolben und Schilf keine direkten Agrarsubventionen der EU. Das könnte sich bald ändern. Auch Bundesländer wie Brandenburg haben inzwischen Programme aufgelegt, die die Vernässung von großen Flächen finanziell fördern. Aber es brauche noch viel Beratungs- und Überzeugungsarbeit, sagt Thorsten Galke.
Darüber reden tun wir schon lange und jetzt fehlt nur noch dieser letzte Schritt, damit wir die Moore nass kriegen, damit wir unsere Klimaschutzziele von Paris einhalten können, damit wir endlich das stoppen, dass da so viel CO2 aus diesen Flächen rauskommt.
Ganz im Süden Spaniens an der Atlantikküste sind Spätherbst und Winter die beste Zeit für die Gemüseernte. Besonders gut schmecken dann die Karotten, Erbsen und Salate eines Gärtners, dessen Pflanzen dort Salzwasser bekommen. Die Erfahrungen des Spaniers könnten auch für Landwirte in Deutschland interessant werden, wo der Klimawandel die Landwirtschaft verändert. Stefanie Eichler berichtet.
Der Gärtner Rafael Monge verkauft seine Ernte direkt bei sich auf dem Hof, in San Lucar de Barrameda, an der spanischen Atlantikküste.
Ich berechne gelbe Zucchini, aber du bekommst dafür die grünen. Ich berechne 1 Kilo weniger. Du bekommst Lauchzwiebeln und rote Zwiebeln. Weißt du, dass es die süßesten sind, die es gibt?
Das Gemüse wächst in einem sogenannten Navasso. Es ist ein Feld mit sandigem Boden, fast wie am Strand. Die Pflanzen bekommen hier zwar viel Sonne, müssen sich aber mit salzigem Grundwasser begnügen, das sie über ihre Wurzeln aufnehmen. In Küstennähe ist Grundwasser immer salzig, weil Meerwasser eindringt. Das Salz stresst die Pflanzen, die deswegen weniger Gemüse abwerfen. Gleichzeitig bildet die Pflanze aber mehr Aromastoffe. Für den Chefkoch José Luis Fernández sind die Zucchini und Tomaten, die er bei Rafa Monge einkauft, quasi das Salz in der Suppe.
Ich bin ein großer Liebhaber der Mohrrübe. Es besteht ein großer Unterschied zwischen den Mohrrüben von Rafa und denen, die du bei jedem x-beliebigen Bauern einkaufen kannst. Die hier hat eine salzige Note, gleichzeitig auch eine süße. Die Haut ist ganz dünn, du kannst sie ruhig mitessen.
José Luis Fernández greift zu den Einkaufstaschen, die der Bauer vollgepackt hat. Das reicht bis nächste Woche. Der Koch ist bereit, die höheren Preise zu zahlen, die der Landwirt veranschlagen muss, um seine geringeren Erträge auszugleichen. Schließlich bekommt der Koch nicht nur besonders schmackhafte Möhren, zarte Erbsen und auffallend würzige Kartoffeln. Obendrein trägt er zum Umweltschutz bei, erklärt Rafael Monge.
Warum sollen wir noch mehr Entsalzungsanlagen bauen oder das Wasser von Stauseen über Kanäle, über eine Infrastruktur von olympischen Ausmaßen bis zur Küste leiten, um Gemüseanbau zu betreiben?
In San Lucar ist Monge inzwischen der einzige Bauer, der noch Salzwasser nutzt. Seine Herangehensweise mag rückständig wirken, ist aber richtungsweisend. Sie hilft, Süßwasser zu sparen. Süßwasser ist eine begrenzte Ressource. Schon heute ist sie in vielen Regionen knapp, so auch in Südspanien. Dort wird es mit viel Aufwand an die Küste befördert und auf die Felder gepumpt, zum Beispiel auf die Äcker von Monges Nachbarn. Sie können ihre Kartoffeln mit Süßwasser versorgen und erzielen üppige Ernten. Der Preis dafür ist ein hoher Energieverbrauch und die Produktion von klimaschädlichem CO2. Durch den Klimawandel und zunehmenden Wasserverbrauch wird Süßwasser noch knapper werden. Salzwasser hingegen ist reichlich vorhanden.
Esta es acelga marina.
Auf Moches Feld, umgeben von Dünen, wachsen auch sogenannte Halophyten. Sie kommen natürlicherweise im Übergangsgebiet von Meer und Land vor. Der Bauer geht in die Hocke.
Das ist Meeresmangold. Ich habe hier einen Setzling entnommen. Die Pflanzen wachsen auch von allein am Strand. Man kann sie essen. Das zeigt uns, dass wir nicht gegen das Meer und das Salzwasser kämpfen müssen. Wir müssen auch nicht aufhören, Gemüse am Strand anzubauen. Schließlich macht die Natur das ja auch.
Auch mitten in Deutschland könnte es sein, dass Pflanzen mit mehr Salz klarkommen müssen. Das hat damit zu tun, dass die Bauern wegen zunehmender Trockenheit und Temperaturen öfter künstlich bewässern, erklärt der Biologe Frank Gaupels.
Man sieht jetzt schon, dass in bestimmten Regionen, wo jetzt schon wenig Niederschlag fällt, in manchen Jahren unter 300 mm Niederschlag fallen, auch in Deutschland, zum Beispiel in der Region rund um Erfurt. Wenn da dann auch noch leichte Böden sind, muss man eigentlich bewässern, um da die Agrarflächen überhaupt noch nutzen zu können.
Auch im östlichen Harz, im thüringischen Tiefland und im oberrheinischen Tiefland wird es trockener. Ein Problem, das sich buchstäblich gesalzen hat.
Regen ist extrem salzarm. Sobald man aber Grundwasser nutzt und auch Oberflächenwasser zum Teil aus Flüssen, gibt es immer einen gewissen Salzgehalt im Wasser. Und wenn man dieses Wasser jetzt nutzt für die Bewässerung und bei starker Hitze und Trockenheit und hoher Verdunstung, wird das Wasser schon an der Oberfläche zum Teil verdunsten und zurück bleibt das Salz. Und in dem Fall, wenn dann nicht bald Regen wieder das Salz auswäscht, akkumuliert das Salz quasi in der oberen Bodenschicht.
Und würde dann vom Getreide oder Gemüse aufgenommen werden. Bisher sind die Böden in Deutschland noch nicht versalzen. Mit sparsamer Bewässerung versuchen die Landwirte, das Problem abzuwenden. Aktuell muss die Landwirtschaft hierzulande nur in wenigen Gebieten mit hohen Salzgehalten leben, an den Küsten oder bei Stassfurt in Sachsen-Anhalt, wo Salzwasser aus natürlichen Salzstöcken auftritt. Dort experimentieren Forschende mit dem Anbau von Halophyten. Auch Frank Gaupels guckt sich im Ökowerk Emden an der Nordseeküste diese Pflanzen genauer an.
Zum Beispiel ein Meerkohl ist eine Pflanze, die auf sehr salzhaltigen Böden gut wachsen kann.
Der Geruch von Meerkohl erinnert an Weißkohl. Auch die Blätter sind ähnlich, nur etwas dicker. Gaupels und sein Team bauen auch Queller, also Meeresspargel, an, sowie Karkala, Strand- oder Meeresbanane. Im Rahmen des länderübergreifenden Projekts SALFA untersucht der Biologe, wie Landwirtschaft mit mehr Salz in Böden und Wasser gelingt. Er arbeitet mit Fachleuten auf der holländischen Insel Texel zusammen. Sie interessiert die Vermarktung von Kartoffeln, die recht salziges Wasser bekommen, so wie bei dem spanischen Bauer Rafael Moche. Doch der Absatz der holländischen Kartoffel läuft nicht so gut.
Am Ende ist zum Beispiel der Kartoffelmarkt extrem umkämpft und da gibt es schon sehr viele verschiedene Sorten, auch mit besonderen Geschmäckern, besonderem Aussehen. Also das ist vor allen Dingen auf den Inseln dann interessant für Touristen, die dann auch auf den Packungen nachlesen, dass der Geschmack besonders ist und dass diese Kartoffeln auf der Insel angebaut wurden und andere Feldfrüchte. Und das ist dann wirklich lokales Marketing, Direktvermarktung in Kombination mit viel Kommunikation.
In San Lucar de Barrameda diskutieren der Chefkoch José Luis Fernández und Bauer Rafael Monge, wie sie aus gelben Tomaten und Gurken ein Gazpacho zubereiten können. Das Gemüse aus dem Salzgarten kostet den Chefkoch zwar mehr, doch er bekommt das Geld wieder rein, weil die Gäste seines Restaurants den intensiveren Geschmack und umweltschonenden Anbau zu schätzen wissen.